ඇසිස් අයින්ස් ඔස් ඉන්ඩුනේසිස චායත් ඔඩ ආශ්චයන් උරු උත්තේසි.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 15. Dezember 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta, in deutscher Sprache, sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Puji Astuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo traf islamische Gelehrte in Aceh. Indonesien und Finnland bauen Zusammenarbeit in drei Bereichen auf. Innenminister sagte, die parallel verlaufenden Wahlen 2019 werden direkt, öffentlich, frei, geheim, ehrlich und gerecht stattfinden. Die Regierung erhöht die Überwachung der Küsten, die zum Schmuggel von Agrarrohstoffen neigen. Die Umweltverschmutzung und Umweltschäden bedrohen die Ökosysteme der Küsten und des Ozeans. Aminef eröffnet erneut ein CCI-Stipendienprogramm. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo traf gestern in Banda Aceh die islamischen Gelehrten und Verwalter der islamischen Internatsschulen aus ganz Aceh und berichtete ihnen über den Gesetzentwurf zu den islamischen Internatsschulen. Dabei sagte Joko Widodo, dass die Regierung die Erstellung des Gesetzes weiterhin vorantreibe, um langfristig die Entwicklung und Befähigung der islamischen Internatsschulen in Indonesien zu realisieren. Es gebe zurzeit in Indonesien etwa 28.000 islamische Internatsschulen. Bei dem Treffen in Aceh waren 105 islamische Gelehrten wie unter anderem Tengku Muhammad Ismi oder Abu Madinah anwesend. Die Regierungen von Indonesien und Finnland haben seit dem Besuch des finnischen Präsidenten Sauli Niinisto in Indonesien im Jahr 2015 in drei Hauptbereichen, und zwar in den Bereichen Energie, Forstwirtschaft und Bildung, zusammengearbeitet. Der finnische Botschafter in Indonesien, Jari Sinkari, sagte kürzlich bei einem besonderen Interview mit dem RRI World Service in Jakarta, die drei Kooperationen seien eine sehr wichtige Zusammenarbeit für Indonesien und Finnland, das in diesem Jahr seinen 101. nationalen Jahrestag feiert.
Our cooperation the strongest on three
unsere starke Zusammenarbeit besteht in drei Bereichen.
Energiekooperation,
Forstkooperation und Bildung. Und während des Präsidentenbesuchs wurden drei MOUs unterzeichnet. In der forstwirtschaftlichen Kooperation zum Beispiel ging vor kurzem eine große Gruppe indonesischer Spezialisten nach Finnland. Und es gab einen Workshop, an den diese Vereinbarung geknüpft war. Diese wirtschaftliche Zusammenarbeit besteht bereits seit mehreren Jahrzehnten zwischen Finnland und Indonesien. Jari Sinkari sagte weiter, dass Finnland das beste Bildungssystem der Welt habe und zurzeit ein Bildungsprojekt in Purwakarta, West Java, speziell für die jungen Leute durchführe. Laut Jari Sinkari wurde die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Finnland auch in anderen Bereichen, beispielsweise bei der Aufrechterhaltung des Friedens, etabliert. Der indonesische Innenminister Cahyokumolo zeigt sich optimistisch, dass die parallel verlaufenden Wahlen 2019 direkt, öffentlich, frei, geheim, ehrlich und gerecht stattfinden werden. Cahyokumolo sagte vorgestern, den 13. Dezember, nach der Meldung der Republika Online in Jakarta, das Gesetz regle systematisch die Wahlen, um die reibungslose Durchführung zu realisieren. Die Wahlkommission und die Wahlkontrollbehörde hätten ebenso eine technische Regel erlassen. Die Wahlorganisatoren sind nationale, unabhängige und dauerhafte Institutionen. Der Beschluss der Wahlorganisatoren sei unabhängig und sie könnten bei Unregelmäßigkeiten intervenieren. Der Innenminister erklärte weiter, die Mitglieder der derzeitigen Wahlorganisatoren wären Personen von hoher Integrität, weil sie durch eine strenge Auswahl von einem unabhängigen Komitee gewählt würden und eine Zustimmung vom Parlament Indonesiens bekommen müssten. Sie würden ebenso durch die Presse, Zivilbürger, Hochschulen, Nichtregierungsorganisationen und der Welt im Prozess während Wahlphasen kontrolliert. Die Quarantänebehörde für die landwirtschaftliche Produkte des Indonesischen Landwirtschaftsministeriums Barantan arbeitet mit dem indonesischen Militär und der Polizei zusammen, um die Küsten Indonesiens zu überwachen, die für Versuche des Schmuggels von Agrarrohstoffen anfällig sind. Der Leiter der Quarantänebehörde Barantan, Banun Harpini, wies in einer gestrigen veröffentlichten schriftlichen Erklärung darauf hin, dass neben den Grenzkontrollpunkten die Küstengebiete von Sumatra, Kalimantan, Sulawesi und die Nusa Tenggara Inseln vor Weihnachten und Neujahr in den Mittelpunkt der Aufsicht von Barantan gerückt sind. Er wies darauf hin, dass die Versuche unternommen wurden, landwirtschaftliche Erzeugnisse zu schmuggeln, deren Gesundheit und Sicherheit nicht garantiert werden kann. Nicht nur das Eindringen von Tier- und Pflanzenkrankheiten gefährden, sondern auch die Gesundheit der Konsumenten gefährden. Außerdem konnte der Eintritt illegaler Agrarrohstoffe zu einem Überangebot auf dem Markt führen, was zu Lasten der lokalen Landwirte geht. Bis heute hat Barantan 52 technische Betriebseinheiten in 334 Seehäfen, Postämtern, Flughäfen und Fährhäfen in ganz Indonesien, um die Quarantänemaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe zu ergreifen. Von den insgesamt 14 technischen Operationseinheiten werden 51 Landgrenzkontrollpunkte und 35 Seegrenzen kontrolliert. Die Umweltverschmutzung und Umweltschäden stellen eine Bedrohung für die Ozeane und die Küstenregionen mit einer reichen biologischen Vielfalt, einzigartigen Ökosystemen und genetischen Ressourcen dar. etwa 80% der Meeresverschmutzung ging von Landaktivitäten aus, die Nährstoffbeladung, Abwasserableitung, Abfälle aus dem Meer, Mikrokunststoffe und andere aufkommende Probleme verursachten. Die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, hat am Freitag, den 14. Dezember 2018, in einer Erklärung in Jakarta darauf hingewiesen. Ministerin Siti Nurbaya stellte fest, dass die Probleme auf der 24. Vertragsstaatenkonferenz COP24 über die 24 globale Klimaschutzaktion vom 4. bis 14. Dezember 2018 in Polen erörtert wurden. Am 12. November wurde im indonesischen Pavillon hochrangiger Dialog über die integrative globale Agenda zum Schutz der Meeresumwelt vor landgestützten Aktivitäten veranstaltet, der mit der COP24 zusammenfällt. Der Dialog auf höherer Ebene war eine Folgemaßnahme zu das vierte zwischenstaatliche Überprüfungstreffen zur Umsetzung des globalen Aktionsprogramms zum Schutz der Meeresumwelt vor landesgestützten Aktivitäten, das die vom 3. Oktober bis 1. November 2018 auf Bali stattfand und das die Erklärung von Bali ergab. Die amerikanisch-indonesische Austauschstiftung AMINEF stellt erneut ein Stipendienprogramm für eine Gemeinschaft-Kollege-Initiative CCI mit Papua und West-Papua zur Verfügung. Die Stipendiaten, die in diesem Programm ausgewählt werden, erhalten die Möglichkeit, sich in den Vereinigten Staaten kostenlos an einem Studium ohne Titel zu beteiligen. Die indonesische Nachrichtenagentur Antara berichtete gestern, dass man dieses Programm vom 5. bis zum 17. Dezember in Manokwari, West Papua und Jayapura, Papua, vorstelle. Die AMINEF werde 6 Stipendiaten rekrutieren, die an diesem Studienaustauschprogramm teilnehmen werden. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das waren die Nachrichten für heute, Samstag, den 15. Dezember 2018. Auf Wiederhören.
Interessantes aus der Heimat, einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen wie folgt. Ich will mit dem ersten Bericht von dem Bezirk Lamandau in der Provinz Zentral Kalimantan beginnen. Der Bezirk Lamandau erhält eine Auszeichnung vom Ministerium für Recht und Menschenrechte als Bezirk, der sich mit Menschenrechten befasst. Der Preis wurde direkt vom indonesischen Minister für Recht und Menschenrechte, Yasona Lauli, während des Gedenkens des 70. Welttages der Menschenrechte in Jakarta am Mittwoch, den 12. Dezember 2018, vergeben. Es war der dritte Preis, der ab 2016 in Folge gewonnen wurde. Der Bezirksleiter von Lamandau, Hendra Lesmana, in Nanga Bulik, sagte, der Preis sei sehr speziell, weil er hohe Kriterien habe, die von der Gemeinde zu erfüllen seien. Zum Beispiel die Erfüllung des Rechts der Gemeinschaft auf Gesundheit, wie die sehr niedrige Sterblichkeitsrate von Müttern und Geburten und die Erfüllung der Bildungsrechte der Gemeinschaft. Im Bereich der Arbeitskraft gibt es eine Einschätzung bezüglich der sehr geringen Arbeitslosenquote. Darüber hinaus gibt es in Bezug auf Umwelt- und Forstwirtschaft im Bezirk Lamandau die Wassereinzugsgebiete und die Waldgebiete, die gut gepflegt sind. Der nächste Bericht kommt aus Poso in Central Sulawesi. Der Bezirksleiter von Poso, Darmin Agustinus Sigilipu, leitete am Dienstag den 11. Dezember 2018 die Reinigung des Flusses Poso. Die Bezirksregierung von Poso, der lokale private Elektrizitätsproduzent PT Poso Energie und die Umweltschutzorganisation von Tentena arbeiten zusammen, um den Fluss Poso zu reinigen. Es folgten 537 Personen, die in 86 Teams eingeteilt waren, bestehen aus 10 im Flusskörper tätigen Teams und 76 Teams am Flussufer. Die Reihe der Aktivitäten ist in 4 Treffpunkte unterteilt, und zwar um die Ufer herum, in dem die Sicherheit hervorgehoben wird, die von den Teilnehmern Vorrang haben muss. Die Aktion war der erste Schritt bei der Aufklärung der Gemeinde über den Fluss. Der Bezirksleiter von Poso sagte in seinen Ausführungen, dass diese Fürsorge ein kluger Schritt sei, um den Fluss vor der Verschmutzung von Abfällen und anderen Abfällen zu schützen. Die letzte Information kommt aus Wamena auf Papua. Die Bezirksregierung von Jayawijaya in der Provinz Papua verteilte die religiösen Gelder in Höhe von 3 Milliarden Rupiah für den Bau des katholischen Kirchengebäudes Christjaya Wamena Parish. Die Verleihung religiöser Stipendien wurde am Mittwoch, den 12. Dezember 2018, symbolisch von dem Bezirksleiter Jayawijayas John Wempi Wetipo an Vertreter der katholischen Kirche im Soska-Gebäude in Jayawijaya vergeben. In seinen Ausführungen drückte der Bezirksleiter die katholische Kirche aus, die besten Kader geschaffen hat, um der regionalen Regierung zu helfen. Bei dieser Gelegenheit forderte der Bezirksleiter Jayawijayas die Katholiken auf, bei den Präsidentschaft- und Vizepräsidentschaftswahlen sowie bei den Parlamentswahlen im Jahre 2019 ihr Wahlrecht zu benutzen. John Wempi hatte auch alle Dorfvorsteher im Bezirk Jayawijaya angerufen, den Bezirk Jayawijaya vor den Kriminalitätsbedrohungen zu schützen. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören!
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 15. Dezember ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 15. Dezember 1945, an dem es als der Juang Kartika Armistag gefeiert wurde. Der Juang Kartika Armistag wurde zum Gedenken an die Schlacht von Ambarawa gefeiert. Die Kampf des Volkssicherheitsarmees, der von General Sudirman geführt wurde, machte in der Mitte Dezember 1945 die alliierte Armee feststecken und zog sie schließlich von Ambarawa nach Semarang zurück. Der Sieg der Schlacht von Ambarawa am 15. Dezember 1945 und der Erfolg des großen Kommandanten General Sudirman wurden später in Form des Denkmal von Palagan Ambarawa verankert. Die Armee erinnert sich jedes Jahr an diesem Tag als Tag der Infanterie. Basierend auf der Republik Indonesia Verordnung Nummer 1/63/1999 wurde der Infanterietag dan durch den Namen Hari Juang Kartika ersetzt. Am fun chenten December 1945 vereinbarten chen Asien Staaten in Südostasien die Bildung einer Kernwaffen freien Zone. Der Vertrag der Kernwaffen freien Zone in Südostasien wurde in Bangkok unterzeichnet und von allen ASEAN Ländern ratifiziert. Die ASEAN Länder sind Brunei Darussalam, Kambodscha, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Dieser Vertrag trat am 27. März 1997 in Kraft. Die Errichtung einer Kernwaffenfreien Zone in Südostasien zeigt die Bemühungen der südasiatischen Länder, den regionalen Frieden und die Stabilität sowohl regional als auch global zu stärken und sie an der Unterstützung der Bemühungen um Abrüstung und Verbot zu beteiligen Atomwaffen im Allgemeinen und gründlich. Die Unterzeichnung der ASEAN Charta. Die ASEAN Charta ist die Verfassung für den Verband der Südostasiatischen Nationen. Dieses Dokument wurde auf dem 13. ASEAN-Gipfel in Singapur im November 2007 verabschiedet und trat am 15. Dezember 2008 in Kraft. Der Erlass der ASEAN Charta ist auch ein Symbol dafür, dass den Mitgliedstaaten weiterhin den Zusammenhalt und das Engagement für die Bildung einer soliden Gemeinschaft in Südostasien bewahren. Ein besonderes ASEAN-Außenministertreffen am 15. Dezember 2008 in Jakarta ist ein Beleg für das Engagement. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Programm Unser Indonesien hat das Thema Tenside aus Ölpalmen zur Optimierung der Ölproduktion. Als größter Palmölproduzent der Welt hat Indonesien ein großes Potenzial, Tenside zu entwickeln. Die eine Produktion der tertiären Ölgewinnung oder Enhanced Oil Recovery oder EOR erhöhen. Der Leiter für Öl und Gas der First Golden Energy, Hasan Hambali, sagte am letzten Donnerstag in Bogor, West Java beim Dialog mit Indonesischen Öl- und Gasgesellschaften, KMI, dass Indonesien das erste Land sei, das Tenside aus Palmöl entwickle. So werde Öl nicht nur zu Brennöl produziert. Hasan Hambali fortfährt, bisher sei das indonesische Palmöl als Krankheitsursache mit negativem Image behaftet. Die negative Kampagne habe eine Ächtung des Palmöls hervorgerufen. Ölpalmen können in den USA, arabischen Ländern, Kanada und Europa nicht wachsen. Sie verwenden größtenteils Brennöl aus anderen Quellen, wie zum Beispiel aus Sonnenblumen. Lao tham bali kuna diese concurrence bewältig werden, wenn Indonesien tansi de produziere das von all produzierenden Ländern verwendet werde, die weitere Phase der Ölproduktion zu entwickeln. Die Verwendung der umweltfreundlichen Tenside aus Palmöl steigere die Ölproduktion bis zu 20%. Hasan Hambali zufolge ermögliche das Ergebnis seiner durchgeführten Probe in einer der Raffinerie der staatseigenen Ölgesellschaft eine Steigerung der Ölproduktion das Vierfache. Normalerweise könne ein alter Brunnen nur 10 Barrel pro Tag produzieren. Nachdem man in diesem Brunnen Tenside hinzugefügt habe, konnte die Produktion auf 40 Barrel pro Tag erhöht werden. Indonesien habe hunderte von Ölbrunnen verteilt in verschiedenen Regionen. Das Ölpalmpotenzial befindet sich auch auf Sumatra, Java und Kalimantan. Die Verwendung von Tensiden aus Palmen sei billiger im Vergleich zu dem, was momentan von einigen Ländern wie den USA, arabischen Ländern und Indonesien genutzt werde. Die Technologie, die von Indonesien entwickelt werde, sei die größte Quelle an Tensiden aus Palmöl der Welt. In Wissen sagte der Leiter der Indonesischen Öl- und Gasgemeinschaften Harry Putranto, erfordere alle Seiten, vor allem die Öl- und Gasmarktinhaber, das Palmöl-Tensid zu verwenden, da es billiger im Vergleich zu dem anderen Öl-Tensid sei. Das war das Programm Unser Indonesien. Auf Wiederhören.
Dies und das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute laden wir Sie nach Malang in der Provinz Ostjava ein, die Schönheit der Kletekan Buch zu genießen. So bleiben Sie bei der Stimulations in RRI World Service Voice of Indonesia. Neben der Kurswelle 3325 kHz können Sie uns auch über Livestream infonews.id/German. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Stadt Malang hat eine verlockende Touristenattraktion. Im Bezirk Malang in Ostjava ist sie für ihre schöne Natur berühmt. Diese Stadt liegt im Holland, wo das Wetter kühl ist und mit verschiedenen und interessanten Erholungsorten aufwarten kann. Außerdem liegen an dieser Stadt einige schöne Strände, darunter die Kletekan Bucht. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Kletekan Bucht ist eine der interessanten Touristenattraktionen. Sie liegt im Lenggok Sonodov, Purwodadi, Triyudo, Malang, Bezirkes Ostjava. Zur Kletekan Bucht zu gelangen, braucht man lange Zeit und viel Energie. Wenn Sie im Lenggok Sonodov, Purwodadi ankommen, können Sie den Weg, den Sie gehen wollen, wählen. Der erste Weg geht über den Lenggok Sono Strand. Sie können dazu ein Fischerboot zum Preis von 50.000 Rupiah pro Person mieten. Zu Fuß gehen oder mit dem Motorrad fahren. Obwohl die Kosten über diesen Weg günstiger sind, ist der Weg ziemlich gefährlich. Liebe Zuhörer, das Touristenziel Kletekan Bucht ist täglich einschließlich am Wochenende geöffnet. Aber wenn Sie mit dem Boot fahren möchten, müssen Sie um 7 Uhr morgens kommen, dann bekommen Sie ein gemietetes Boot. Sie brauchen keine Eintrittskarte zur Bucht zu bezahlen. Nach einer langen und anstrengenden Fahrt und nach der Ankunft in der Kletterkanbucht wird Ihre Müdigkeit verschwinden und durch eine wunderschöne Aussicht ersetzt werden, die Sie sonst so nirgendwo finden können. Klares Meerwasser funkelt Ihnen entgegen. Die Tiefe des Meereswassers beträgt hier 4 bis 7 Meter. In der Kletterkanbucht können Sie viel machen, wie unter anderem Snorkeln, das viele Liebhaber hat. Die Kletterkanbucht ist für seine schöne Unterwasserwelt bekannt. In einer Tiefe von 7 Metern dringt der Sonnenstrahl bis auf den Meeresgrund, sodass man das Korallenriff und auch die bunten Fische, die hier und da schwimmen, sehen kann. Liebe Zuhörer, je näher man am Rand des Strandes steht, desto grüner und klarer sieht das Meerwasser aus. Auf den Korallenfelsen, die am Rand der Bucht stehen, können die Touristen Dutzende von Meeresschnecken sehen. Von dort aus können Sie auch hier ins Meer springen und ins Meer tauchen. Nachdem Sie müde vom Snorkeln sind und sich in der Kletterkanbucht amüsiert haben, können Sie am Nachmittag auch den schönen orangefarbenen Himmel mit blauem Meerwasser sehen. Liebe Zuhörer, bevor Sie zur Kletterkanbucht abfahren, sollen Sie Ihre eigenen persönlichen Bedürfnisse vorbereiten. Zum Beispiel Essen und Getränke, Wechselkleidung und Medizin. Außerdem sollen Sie zusätzliche Dinge wie Kamera mitbringen, weil Sie auf jeden Fall das Miteinander mit Familie und mit Freunden in dieser sehenswerten Gegend festhalten werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Unterwasser Indonesien mit dem Thema Die Kletterkanbucht in Malang. Wenn Sie Malang in Ostjava besuchen wollen, sollten Sie diesen schönen Touristenort besuchen. Wir werden uns wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören.
Das. Präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute haben wir den Titel Jakarta Jugend Chor erreicht. Perfekte Punkte in Italien. Indonesien soll stolz auf seine jungen Menschen sein. Dies sind junge Menschen aus Indonesien, die Mitglieder des Jakarta Youth Chor JYC sind und beim 34. Internationale Chorus Inside Advent Festival 5 Preise gewonnen haben. Es ist ein Chorwettbewerb, der am 1. bis zum 3. Dezember 2018 im Pantheon Rom Italien stattfand. Jakarta Youth Chor ist eine Organisation, die sich auf das Gebiet Chor konzentriert und unter der Aufsicht des Büros für Jugend und Sport der Hauptstadt Jakarta steht. Diese Organisation wurde 2015 von Septo Adi Kristanto gegründet. Mitglieder des Jakarta Youth Chors stammen aus verschiedenen Kreisen. Sie sind Studenten, Angestellte von staatlichen Unternehmen, privaten Unternehmen und anderen staatlichen Agenturen. Beim 34. Internationale Chorus Inside Advent Festival musste der Jakarta Jugendchor mit Teilnehmern aus 8 anderen Ländern, nämlich Italien, Frankreich, Kroatien, den USA, Rumänien, Kanada, Russland und Polen konkurrieren. An dem Chorwettbewerb gelang es dem Jakarta Youth Chor, die Richter und Zuschauer in Erstaunen zu versetzen. Bei seinem Auftritt spielte der Jakarta Youth Chor traditionelle indonesische Lieder wie Soleram, Jali Jali, Toki Tifa, Hilarutan, Bungong Cempa, und Yamko Rambi Yamko, sowie andere Lieder wie O Natalux, Kantet Domino und Gloria Patri. Der Jakarta Youth Chor wurde dann hervorragender Aufführungen sowie attraktiver Kostüme und Choreografien in 5 Kategorien ausgezeichnet, nämlich in der Kategorie Folklore, dem goldenen Diplom für gemischte Kategorie, oder Musik und Choreografie und Sonderpreis für die beste Choreografie und den besten Dirigenten, nämlich Septo Adi Kristanto Simanjuntak. Der Jakarta Youth Chor wurde mit der Erreichung perfekter Noten auch zum Gesamtsieger ernannt. Dies ist das erste Mal, dass die Jury den Teilnehmern, die diese Veranstaltung gewonnen haben, eine perfekte Punktzahl gegeben hat. Liebe Zuhörer, das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Indonesische Poplieder präsentieren. Diese Lieder werden von dem Sänger Sandy Kanester gesungen. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Aku cuma ingin kamu, oder auf Deutsch, ich liebe nur dich. Gute Unterhaltung.
Ada saat aku tak selalu denganmu, tapi itu tak selamanya. Cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang percayalah, semua akan indah pada waktunya. Tak perlu kau tanyakan perasaanku, yang pasti hanya untuk kamu. Cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Percayalah pada cinta. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang percayalah, semua akan indah pada waktunya.
Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang percayalah semua akan indah. Sayang percayalah semua akan indah pada waktunya. Pada waktunya. Cuma ingin kamu sayang percayalah semua akan indah pada waktunya.
Siaban gerada Das Erste Lied mit dem Titel Aku Cuma Ingin Kamu von Sandy Kanister gehört. Aku Cuma Ingin Kamu ist das neueste Lied von Sandy Kanister, das am 4. Dezember 2018 veröffentlicht wurde. Das Lied ist das vierte von Sandy in seinem dritten Album, das sofort veröffentlicht wird. Er sagte, dass das Lied seine eigene Kreation ist und von der wahren Geschichte seines Freundes inspiriert wurde. Das Lied, das seit 2010 komponiert wurde, erzählt von Paaren, die hoffen, bis zum Alter immer zusammen sein zu können. Der Prozess in der Romantik ist schwer, aber es wird schon sein, wenn wir geduldig sein wollen. Die Ratschläge, um für den Prozess in den Liebesbeziehungen zu kämpfen, ist der Sinn des Liedes mit dem Titel Aku Cuma Ingin Kamu. Liebe Freunde, hören Sie nun das Lied awalnya oder auf Deutsch Anfang. Viel Spaß beim Zuhören.
Awalnya biasa, tapi biasa melihatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi kamu di hidupku. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta.
Liebe Musikfreunde, Sie haben gerade das Lied awalnya von Sandy Kanester und Nadia Fatira gehört. Das Lied mit dem Titel awalnya wurde im August 2017 veröffentlicht. In diesem Lied sang Sandy Kanester zusammen mit Nadia Fatira. Und Sandy hat seine eigenen Gründe, warum er mit Nadia Fatira im Duett war. Zweitens mochte Sandy, dass dieses Lied gesungen werden kann, entweder Mann oder Frau. Sandy Kanester bekam Inspiration für das Lied awalnya, als es eine Wiedervereinigung der Oberschule gab. Daraus hörte Sandy eine Geschichte von seinem alten Freund, die von ihm in dem Text awalnya geschrieben wurde. In der Lyrik geht es um eine Beziehung, die sich aus Gewohnheit entwickelt. Zunächst ist er es gewohnt, sich gegenseitig zu warten, sich zu teilen und Nachrichten gemeinsam zu senden. Wer weiß, aus der Gewohnheit wächst die Liebe zwischen zwei Menschen. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musikregenbogen, das über die Lieder von Sandy Kanester erklärt. Zum Schluss unseres Programms hören Sie zwei weitere Lieder von Sandy Kanester mit dem Titel Salut Perempuan und Sedang Jatuh Cinta oder auf Deutsch Sich Verlieben. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Kamu yang indah, begitu indah, kau yang terindah. Semesta ini akan ku jaga perasaanmu seluruh hatimu tak terbayangkan bila kamu tak ada di sini. Salut para perempuan yang telah melahirkan aku. Ku salut para perempuan yang kini menemaniku. Terima kasih perempuan, salut.
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz über Livestream in www.boynews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Katanya cinta itu indah seindah pelangi yang berwarna-warni. Katanya cinta itu manis semanis wajahmu menawan hatiku. Ku ingin kau juga merasakan. Cinta padamu.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz über Livestream in www.voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play.
Der RRI-Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi biasa. Tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa. Tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.